Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 159 des Freelancer-Podcasts. Und bei mir ist heute Sebastian Bluschke. Moin Sebastian.
Ja. Hallo Yannick, grüß dich.
Schön, dass du hier bist, Sebastian. Magst du einmal sagen, wer du bist und was du so machst?
Also ich bin Sebastian Bluschke, ich bin freiberuflicher Musiker. Das heißt, ich spiele Gitarre, schreibe Songs, habe eine Band, gebe Gitarrenunterricht und das ist so das, was ich eigentlich mache.
Kurz und knackig. Das merkt man, dass du Content Creator bist. Viele verhaspeln sich da erstmal in sehr langen Vorstellungen, was auch okay ist. Ich meine, letztlich alles, was man da sagen will, soll gesagt werden. Aber man merkt, dass du das schon, da sitzt schon die Vorstellung.
Du hast ja jetzt, das habe ich ja gar nicht erwähnt, dass ich Content Creator bin. Aber ja, ich habe natürlich auch einen YouTube-Kanal.
Habe ich jetzt vorweggenommen,
ja. Und ja, ich habe schon mal in die Kamera gesprochen.
Merkt man ja. Wobei man dich jetzt nicht sieht bei mir im Podcast. Das Ganze gibt es bei dir wahrscheinlich noch auf dem Kanal, ne? Vielleicht auch für die Hörer vorweg, wenn sie das gerne als Videoversion sehen wollen.
Wenn ihr diesen Kanal. Wundervoll, diesen schönen Moderator mit der schönen Stimme mal sehen wollt, schaut mal auf meinen genau. YouTube-Kanal.
Genau, das ist ein seltenes Vorkommen. Normalerweise traue ich mich nicht vor Kameras. Nein, Quatsch. Aber normalerweise bin ich nur audiomäßig zu hören. Sebastian, lass uns vielleicht direkt mal so einsteigen, dass du mir erzählst, wie du Musiker geworden bist. Weil normalerweise habe ich hier Leute sitzen, die aus anderen Bereichen kommen. Ne? Also sehr so digital, deswegen so dieser Offline-Bereich, nenne ich es jetzt einfach mal Musik, Kunst, der ist hier selten vertreten. Deswegen habe ich auch gleich gedacht, als wir gesprochen haben, dich muss ich eigentlich mal einladen. Vielleicht kannst du mal erzählen, wie es bei dir überhaupt dazu kam, dass du diesen Weg eingeschlagen hast.
Also ich habe schon als Kind angefangen, Musik zu machen, in der, weiß gar nicht, 5., 6. Klasse irgendwie. Und erst so ein bisschen aus Spaß, Otto Walkes war mein großes Vorbild, so ein bisschen aus Spaß Musik machen und dann so ein paar Songs nachsingen, wie man das so macht. Und wenn man dann so in die Pubertät kommt und seine Bands findet, die man cool findet, dann will man das spielen und irgendwann bin ich zur E-Gitarre gewechselt. Und es war in der Schule, wir hatten, ich weiß gar nicht, wann das ist, 9. Klasse oder so, da gab es so ein Fach, das hieß Berufsvorbereitung oder Berufsorientierung hieß das, Berufsorientierung. Mhm. Und da solltest du einfach irgendwie eine Stunde pro Woche, hattest du da Zeit und das musstest du dann irgendwie nachweisen, was du in der Zeit immer gemacht hast, solltest du dir überlegen, wie soll deine Zukunft aussehen. Und ich bin da ins Arbeitsamt gegangen, habe so geguckt, ich wusste nicht, was ich machen soll, da hatte ja noch niemand Internet, also ich zumindest nicht. Ja. Und da gab es diese Computer, da konntest du dann eingeben, was du kannst oder was dich interessiert und kamen so mögliche Jobs oder so. Und ich habe dann einfach überlegt, weil das war eigentlich gut, dass wir diese Zeit hatten, wo wir drüber nachdenken sollten, was wir machen sollen oder wollen. Und ich habe dann gesagt, na, ich mache was mit Musik, ist doch klar. Und dann habe ich da bei diesem Computer auch Musik irgendwas eingegeben, Gitarre oder so. Und dann habe ich gefunden, ach, das kann man studieren und das gibt es als Beruf und alles klar. Und dann war das für mich einfach gesetzt, dass ich auf keinen Fall was anderes machen will als Musik. Und da bin ich dann dran geblieben.
Wie alt warst du da, als ihr das gemacht habt?
Wie alt ist man in der 9. Klasse? Ich weiß nicht, ob das 9. oder 10. Klasse war. Das war
15, 16 so, ne? Ungefähr.
So in der Zeit auf dem Gymnasium. Und da gab es dieses berufsvorbereitende Jahr und da sollte man drüber nachdenken.
Okay, dann ist bei dir der Gedanke gereift, dass du gesagt hast, du willst Musiker werden und dann hast du das so auch durchgezogen, was ja auch selten ist. Viele, gerade so, wenn du sagst 15, 16, ja, da hat man dann so Ideen, ne? Weil Leute irgendwie Meeresbiologe werden oder sowas und dann kommt die Realität und irgendwann wird das dann verworfen. Aber du bist dann dran geblieben. Ja, du hast dann direkt, was hast du gemacht, Abi oder?
Ich habe Abitur gemacht, genau.
Mhm. Und du hast gesagt, du studierst was in diese Richtung.
Ja, also ich muss dazu sagen, ich war auch dumm und naiv und auch jung natürlich. Mhm. Wenn ich gewusst hätte, was das alles mit sich bringt und wie das funktioniert und so, dann wäre ich wahrscheinlich demotiviert gewesen. Wenn ich mich mit einem echten Musiker getroffen hätte und der mir gesagt hätte, ey Junge, guck mal, wo du stehst und was du nicht kannst alles, ja, dann hätte ich das wahrscheinlich nie gemacht. Aber einfach, weil es da, wo ich herkam, Güntersdorf, Merseburg, ja, Sachsen-Anhalt, ich kannte niemanden, der da mir das groß hätte sagen können. Und das war gut so, weil so habe ich das voller Enthusiasmus gemacht. Und ich habe eine Aufnahmeprüfung an der Jazz- und Rockschule in Freiburg gemacht. Da kann man das studieren. Die habe ich auch bestanden. Aber da bin ich dann doch nicht hingegangen. Irgendwie, meine Mutter hat es geschafft, mich zu überreden, ist doch besser, wenn du in Leipzig bleibst. Und das war aber auch gut so und ich wollte da auch gar nicht hin, weil ich es mir hätte gar nicht leisten können, die hätte man bezahlen müssen, monatlich. Und dann hatte ich irgendwie den Plan, naja, vielleicht studierst du später noch Musik und machst jetzt erstmal was anderes. Und dann habe ich Musikwissenschaft studiert. Das ist quasi, die, wie der Name schon sagt, die Wissenschaft von der Musik. Und mein Plan war, ich weiß noch, nach der Schule, so in dieser Zeit, wenn die Schule vorbei ist, beziehungsweise der Zivildienst, muss ich ja auch noch machen, und die Zeit nach dem Zivildienst, bis das Studium anfängt, da hat man so 3 Monate nichts zu tun, sozusagen. Ja. Und da saß ich bei meiner Mutter, habe ich bei meiner Mutter gewohnt, und habe mir wirklich einen Plan gemacht, wie ich das mache. Und das Studium war schon, das war in dem Plan schon inbegriffen, ist eigentlich nur, um die Zeit zu überbrücken, Leute kennenzulernen, die Szene kennenzulernen. Ich bin dann nämlich erst nach Leipzig gezogen, eine Band zu gründen, Bands kennenzulernen, überhaupt rauszufinden, wie das geht. Und genau das ist es dann geworden. Ich bin ja jetzt nicht Musikwissenschaftler geworden, sondern ich habe dann Leute kennengelernt, Connections, Network, und dann ging das los irgendwann, ja.
Und die Selbstständigkeit, ich weiß nicht, ist es eine übliche Sache, dass man, wenn man in diesem Bereich studiert, dann auch in eine Form der Selbstständigkeit geht, oder ist das dann schon eher so klassisch Angestelltenverhältnis? Kann man das sagen?
Ja, also im Normalfall sind die Musiker selbstständig, weil die auf mehreren Hochzeiten tanzen sozusagen oder spielen eigentlich. Die haben meist mehrere Bands oder mehrere Sachen, wo sie sind zum Beispiel gleichzeitig an einer Musikschule, wo sie auf Honorarbasis machen, haben vielleicht Privatschüler und dann spielen sie vielleicht noch in irgendeinem Theater oder Musical mal und dann spielen sie dort, und je nachdem, was jeder Einzelne macht, und deshalb bist du eigentlich fast immer selbstständig. Also es gibt sicherlich auch Leute, die jetzt irgendwo an der Oper angestellt sind, weiß ich jetzt nicht, wenn du jetzt klassische Violine studiert hast oder so und dann im Gewandhaus Leipzig angestellt bist, hast du sicherlich ein richtiges Angestelltenverhältnis. Aber jetzt, der typische Beruf des Musikers ist eigentlich die Selbstständigkeit, weil du dann alles Mögliche machen kannst.
War für dich dann auch direkt die Selbstständigkeit der Start sozusagen in deine Karriere, oder hast du noch vorher was anderes gemacht?
Ich habe vorher nichts anderes gemacht. Ich war gerade dabei, meinen Master zu machen, und mir hat noch eine Hausarbeit und die Masterarbeit gefehlt. Und dann habe ich die richtigen Leute kennengelernt, nämlich damals meine Band, Mr. Twist, hießen vorher Tom Twist. Und da ging das dann los, so richtig, dass man wirklich viele Konzerte hatte und auch das erste Geld verdienen konnte. Und da war am Anfang mein Plan, ich mache jetzt meinen Master noch fertig. Und dann bin ich immer zur Bibliothek gefahren. Und auf dem Rückweg war ich wie so depressiv und habe gedacht, ey, ich brauche den Scheiß eigentlich nicht. So, aber als gut Erzogener, so wie das die Mutti sagt oder wie das die Eltern sagen, du musst deinen Abschluss wenigstens haben oder so, bin ich immer hingefahren, wollte meine Hausarbeit schreiben, und auf dem Rückweg dachte ich, wozu? Ich brauche das nicht. Ja? So, und irgendwann dann in irgendeiner Nacht, da waren noch 3 Kumpels online oder so, den habe ich dann geschrieben, was die dazu sagen, pass auf, ich habe hier eine Band und kann voll auf Tour gehen und mein Ding machen, was soll ich tun? Und haben 2 gesagt, scheiß auf das Studium, nur einer hat gesagt, na, mach's zur Sicherheit noch irgendwie fertig. Und da war die Stimme ausgezählt, da habe ich gesagt, ich mache das nicht mehr, habe ich abgebrochen. So, und das war auch eine gute Entscheidung, weil ich brauche diesen Master Musikwissenschaft. Also das ist wirklich, du bist Wissenschaftler, du erforscht im Bach-Archiv irgendwelche alten Quellen oder so. Ja? Das ist nichts, wo ich mich sehe. Und deshalb war das genau die richtige Entscheidung. Jetzt im Nachhinein würde ich sogar sagen, hättest du schon viel weniger fürs Studium machen können und viel mehr dich auf diese Live-Musik konzentrieren sollen.
Ja, ich glaube, das wäre für viele auch ein guter Tipp, dass man selber reflektiert, was macht man eigentlich gerade was so Ausbildung und Studium angeht, und wie sehr braucht man das, was man hier gerade lernt, eigentlich tatsächlich für das, was man machen will. Viele gehen ja eher so auf dieses rein, das als Statussymbol, jetzt vielleicht ist das falsche Wort, aber so rein als, ich muss diesen Abschluss haben, weil andere Leute erkennen mich dann als das an das an und so weiter, und nicht so sehr von diesem Reverse Engineering, dass man guckt, wo will man hin und was brauche ich dafür eigentlich. Ne?
Ganz genau. Ich habe das auch gedacht, weil man ja auch im Normalfall niemanden fragen kann. Ich habe gedacht, wenn man Musiker werden will, dann braucht man, wie in einer Ausbildung oder halt in, in jedem normalen Beruf, du brauchst ein Blatt Papier, wo draufsteht, du bist offiziell geprüfter Musiker und dann kannst du arbeiten gehen, sozusagen. Ja? Das ist aber Blödsinn. In der Branche brauchst du überhaupt keinen, du brauchst kein Papier, du brauchst kein gar nichts, du brauchst die Fähigkeiten. Und das hat auch nichts damit zu tun im Sinne von, wie gut du etwas spielen kannst oder so, sondern die Frage ist, wenn du vor einem Publikum stehst, und das können 3 Leute sein oder 3000, ja, kriegst du dazu, dass die feiern, dass die eine gute Laune haben, dass sie sagen, den wollen wir wiedersehen, das war ein geiler Abend. Oder der Veranstalter sagt, den buche ich nochmal. Das ist das einzige Kriterium. Das, da fragt dich keiner, was hast du studiert oder was hast du gelernt. Da fragt nicht mal einer, wie gut du spielst. Du kannst richtig schlecht spielen. Das sage ich jetzt als Ermutigung. Ja. Weil es geht darum, eine Verbindung mit den Leuten aufzubauen. Das ist eigentlich das Ziel. Das lernst du auch nicht im Studium. Es gibt studierte Musiker, die richtig geil spielen. Die stehen halt so auf der Bühne da und können hier, die kriegen einfach keine Connection und die fallen nicht auf. Da merkt man gar nicht, dass da oben eine Show, das heißt ja auch eine Show, ja, dass da oben eine Show stattfindet. Ja. Deshalb am Ende zählt nur, kommt das rüber, ist das irgendwie geil für die Leute, hast du Spaß dran? Und heute würde ich auch sagen, du hast gerade Reverse Engineering gesagt, so zu sagen nicht, brauche ich diesen Abschluss überhaupt? Oder die Frage zu stellen, brauche ich diesen Abschluss? Und da hätte die Antwort schon viel eher sein müssen, ich brauche keinen Musikwissenschaftsabschluss, wenn ich Gitarre spielen will.
Okay, das ist dir dann recht früh ja noch klar geworden.
Naja, kurz vor der Masterarbeit ist jetzt nicht so recht.
Also im Studium nicht, aber so rein vom Lebensweg her. Ich meine, manche Leute verlieren sich ja erstmal noch auf 1000 Karrierestops, bis sie irgendwann merken, Moment, dieser Schritt auf der Karriereleiter, den ich da anstrebe gerade, da will ich eigentlich von meinem Leben gar nicht hin. Also so meine ich mit früh. Klar, Studium hättest du dir dann vielleicht zu gewissen Teilen schenken können. Aber immerhin hat sie diese Erkenntnis im Studium. Und dein Geld hast du dann vor allem mit Auftritten verdient, richtig?
Ganz genau, Live-Musik.
Mit Unterricht?
Nee, da habe ich so gut wie gar nicht unterrichtet. Also man hat immer mal einen Schüler, weil es fragt immer mal jemand, hey, ich habe dich hier und da gesehen und kannst du mir mal was zeigen oder so. Ganz sporadisch, aber im Prinzip habe ich nur vom Musikmachen gelebt, wirklich, die ganzen Jahre.
Okay. Und der Unterricht, das kam dann organisch so, dass du, wie du sagst, dass immer mehr Leute mal gefragt haben, ey, wie sieht's aus? Kannst du mir mal zeigen, wie du hier dieses geile Lick spielst, was du hier gerade deinem Auftritt gemacht hast? Oder wie ist das?
Nee, gar nicht so, sondern dass ich dann jetzt ganz viel mittlerweile unterrichte und auch diesen YouTube-Kanal gemacht habe, das kam nur durch Corona 2020. Weil dann, wie für alle in der Musikbranche und in vielen anderen Branchen ja auch, von heute auf morgen meine Einnahmequelle versiegte. Also ich auch gar keine Möglichkeit hatte, so auf diese Weise Geld zu verdienen. Das Witzige dabei ist, dass ich ja immer gedacht habe, wenn man Musiker werden will, dann raten einem ja alle Leute davon ab. Was denkst du, das ist nichts Sicheres und was da passieren kann. Und meine Mutter hat ewig lange gefragt, hast du auch eine Krankenversicherung? Ja, als Musiker ist man bei der Künstlersozialkasse. Da gibt es Unterstützung, alles gut.
Ja.
Aber was ich immer mir gedacht habe, na Mensch, in irgendeine Kneipe, selbst wenn ich mit der Akustikgitarre allein in der engsten Kneipe und ein bisschen, weißt du, so für einen Hut spiele, dass ich mir was zu essen kaufen kann und vielleicht meine Miete bezahlen kann, das kann ich doch immer machen.
Ja.
Und dann kam 2020, es ist verboten, in Kneipen Musik zu machen oder überhaupt sich zu treffen. Bam, stand ich da, hatte nichts. Ja? Und da musste ich mir Gedanken machen, was ich jetzt mache. Ich war ja noch so naiv, ich habe ja gedacht, naja, ein Monat hält es ja durch, dann wird die Sache ja gegessen sein.
Na gut, das waren wir alle, glaube ich. Ne?
Ich habe das gedacht, ein Monat, habe ich gedacht, so lange warte ich noch. Für einen Monat hatte ich es gerade noch so. Also Musiker haben ja auch nicht viel Geld, außer die richtigen Rockstars, aber der normale Musiker, der ist glücklich, dass er lebt und leben kann und Musik machen kann. Und für den einen Monat hat es noch gereicht, aber als dann hieß, ach nee, das sieht so aus, als ob das sich noch eine ganze Zeit lang zieht, und dann kamen auch schon die ersten Stimmen, die gesagt haben, das könnte wirklich noch lange, also ich habe dann so News aus der Profimusikszene Amerika und so gehört, wo Plattenfirmen schon damit gerechnet haben, Konzerte über ein Jahr, anderthalb Jahre zu verschieben und so, hat man ja dann auch mitgekriegt, haben ja die großen Bands dann auch schon gemacht, und dann war schon so, warte mal, wissen die was ich nicht weiß? Ich dachte, es geht hier im Sommer weiter oder nach dem Sommer. Und da habe ich dann angefangen zu sagen, okay, ich muss mich jetzt kümmern. Und das Erste, was ich bekommen habe, ist über eine Freundin einen Job an der Musikschule. Das ist auch auf Honorarbasis gewesen. Da hatte ich dann einen Tag, da konnte ich unterrichten. Da kommt jetzt auch nicht so viel rum, aber wenn du nichts hast, ist alles schön. Und dann habe ich mir gesagt, ich muss jetzt was machen und habe angefangen, Schüler zu suchen. Ganz, ganz intensiv auch.
Zu suchen klingt ja sehr so, also wenn ich im Podcast hier mit Gästen drüber spreche, dann nenne ich das gerne die Kaltakquise, ne? Also Leute wirklich anschreiben, anrufen. Macht das nicht, ne? Falls ihr jetzt zuhört, ruft nicht Leute an, aber so rein aus, wenn man jetzt so Worst Practices nennt, wie hat sich das gezeigt, dass du Schüler gesucht hast? Also du hast dann, weiß ich nicht, eine Anzeige geschaltet oder so wahrscheinlich, ne?
Ja, also erstmal das die typischen Sachen, eBay-Kleinanzeigen und Schwarzes Brett Leipzig und ich hatte sogar einen Aushang im Pennymarkt gemacht, da kann man ja diese Zettel oder seine Telefonnummer. Ich habe wirklich alles versucht, was es gibt. Das waren die ersten Anfänge, um Schüler zu bekommen. Und das ging dann auch. Also das hat mir unser Schlagzeuger von unserer Band, der hat gesagt, eBay-Kleinanzeigen. Ich dachte ja, eBay-Kleinanzeigen, das ist, wenn man seinen Toaster verkaufen will oder so. Ja?
Da kannst du alles reinstellen.
Wusste ich bis zu dem Zeitpunkt. Nee, der sagt, nee, pass auf, kannst du auch Unterricht und so. Und das ging gut. Mhm. Also da haben sich viele aus Leipzig halt gemeldet. Mhm. Und so ging das los.
Und das war ja dann schon mit dem sehr lokalen Ansatz. Ne? Also dass du die Leute auch wirklich in Person unterrichtet hast, was ja in Corona auch nicht selbstverständlich ist, dass du die Leute dann, ne, dass sie zu dir jetzt, oder war das schon mit dem Drive, dass du gesagt hast, per Skype oder online halt?
Das weiß ich gar nicht mehr so genau. Ich glaube, das war dann auch, wo ich es dann wieder ein bisschen gelockert habe, aber du hast recht, da kamen schon die ersten Fragen, ob das online oder Präsenz oder so. Manche haben sich ja getroffen. Genau.
Ja, weil wenn du sagst, du hast jetzt zum Beispiel sehr lokal, ne, in Leipzig Aushänge und so, dann das würde ja im Prinzip wegfallen, wenn du sagst, ich mache eh primär online, dann kannst du ja auch überall aushängen, da bist du ja dann nicht an Ort oder so oder an Stadt gebunden.
Ja, das war jetzt, ich erinnere mich wieder, das war auch schon online mit im Angebot. Also es gibt ja Leute, die sagen, online ist für mich gar nichts, muss auf jeden Fall vorbeikommen. Und da gab es ja auch am Anfang, habe ich mich ja auch sklavisch an die Regeln gehalten, so Abstand, Maske, da saß ich hier in meinem Zimmer, genauso wie das vorgeschrieben war.
Ja.
Und was wollte ich sagen?
Ich glaube, irgendwann war es dann auch lockerer möglich. Wahrscheinlich hast du da so ein bisschen, am Anfang war es ja auch nicht so streng, was die ganze, das ging ja dann erst los. Wir hatten ja dann auch Lockdown und dann Zeiten dazwischen. Und so, ne?
Genau. Also es hat sich irgendwie ganz natürlich entwickelt.
Ja, okay. Und warum ich dich vor allem, weil ich gesagt habe, da müssen wir unbedingt jetzt hier im Podcast drüber quatschen, weil ich das, na, also vielleicht erstmal vorweg, wir kennen uns, weil ich Schüler bei dir bin. Und ich habe meinen Weg zu dir gefunden, nicht weil ich bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige gesehen habe oder weiß ich nicht, ein Aushang in einem Penny in Leipzig, sondern weil ich ein, ich glaube, es war ein TikTok tatsächlich, gesehen habe von dir, wo man einen kurzen Ausschnitt, erstmal habe ich gedacht, so, da fehlt jetzt irgendwie der Kontext, ne? Weil man sieht von in diesem TikTok von dir, wie du redest, man bekommt aber jetzt nicht die Antwort, du redest offensichtlich mit einer Person, aber man bekommt jetzt nicht die Antwort oder die Frage, sondern es ist dann meistens eine Überschrift gewesen und du redest halt zu diesem Thema. Und es ist ein Ausschnitt aus deinem Unterricht gewesen, wo du halt eine Frage eines Schülers beantwortet hast. Und TikTok ist ja, was sowas angeht, guckst du ein Video, kriegst du alles von. Also ich habe dann plötzlich auch von dir, glaube ich, nur noch TikToks bekommen, wenn du ein neues gepostet hast. Und du postest auf TikTok oder auf YouTube Ausschnitte oder ganze Unterrichtseinheiten von deinem Gitarrenunterricht, ohne dass man jetzt aber den Schüler sieht oder hört, sondern man hört vor allem deine Antwort beziehungsweise das, was du als Ratschlag gibst und der Kontext wird dann klar über einen Untertitel oder sowas. Ne? Das ist so deine Methode. Okay, jetzt habe ich viel vorweggenommen, aber vielleicht kannst du mal ein bisschen was dazu sagen, wie du auf diese Methode gekommen bist und wie das für dich funktioniert hat.
Okay, die Methode ist nicht von mir, sondern ich folge schon viele Jahre einem amerikanischen Unternehmer, der heißt Gary Vaynerchuk.
Ah ja.
Und also wirklich schon viele, viele Jahre, einfach weil ich den von Anfang an interessant fand. Und das ist im Prinzip seine Herangehensweise an die Content Creation. Also ich habe natürlich neben diesem eBay-Kleinanzeigen-Kram und so schon gewusst, dass ich natürlich auch Online-Marketing sozusagen machen muss und will, weil das ist der moderne Weg, weil Gary Vaynerchuk sagt ja auch, keiner guckt mehr auf den Aushang, alle gucken in ihr Handy. Ja? Und deshalb,
Wobei schon noch Leute, aber dann eher die ältere Zielgruppe wahrscheinlich, die
du da kriegst. Aber selbst wenn ich meine Familie gucke, Eltern, Onkeln, die sitzen eher, also kaum jemand guckt auf eine Werbeanzeige, sondern die meisten gucken auf ihr Handy. So während der Fahrt, im Stau, was auch immer. Da gucke ich gerne noch mal aus dem Fenster raus. Ja?
Ja.
So guck dir eine Bahn an, eine Straßenbahn, die vorbeifährt oder so. Ja. Und fast alle gucken in ihr Handy. Ganz wenige haben noch ein Buch dabei.
Und beim Fernsehen, wenn die Werbung kommt, alle zücken, also wenn du noch Fernsehen guckst, dann, spätestens wenn die Werbung läuft, haben alle ihr Handy.
Richtig, dann wird auch das Handy rausgenommen. So. Ja. Das ist auch eine These zum Beispiel von Gary Vaynerchuk.
Ja, ich kenne den Gary, deswegen haben wir da, glaube ich, auch ähnliche Philosophien, was das angeht.
Genau, so. Und nur für die Zuhörer, die ihn nicht kennen, der macht, den seine Firma macht halt Werbung, digitale Werbung, also auch auf Social Media, für Firmen wie Budweiser, Toyota, Pepsi, also die ganz Großen. Wir reden ja nicht von irgendeinem Heini, sondern den seine Firma bedient, die ganz großen Marken. Ja? Mhm. So, und der gibt halt auf seinem YouTube-Kanal Tipps für so kleine Menschen wie mich, für dein Personal Brand.
Mhm.
So, und darum folge ich dem schon eine ganze Weile, auch für meine Bands eigentlich, genau. Ich habe vorher schon mich um das Social Media meiner Bands gekümmert, die ich immer hatte.
Yeah.
Und da waren immer seine Tipps sehr willkommen. So, und das ist sein erster Hinweis. Du musst heute im Social Media aktiv sein, um gesehen zu werden. Okay, das habe ich verstanden. Seine zweite große These ist, wenn du nicht weißt, was du an Content kreieren sollst und wenn dir das zu aufwendig ist und du vielleicht auch nicht die Persönlichkeit hast oder nicht weißt, wie du herangehen sollst oder keinen Plan erstmal hast oder nicht das richtige Equipment, was auch immer, dann... Eine seiner Strategien heißt dokumentieren statt kreieren. Das heißt, lieber das aufnehmen, was du sowieso machst, weil dann sparst du ja auch Zeit. Es geht ja auch um Leute, die jetzt wirklich, das ist egal, ob das ein Rechtsanwalt ist, ein Softwareprogrammierer, was auch immer, die müssen ja auch noch arbeiten und die haben jetzt nicht nur einen ganzen Tag Zeit wie ein Influencer, sich um die Fotos zu kümmern. Und dann hat er gesagt, die einfachste Variante ist, nimm doch einfach das auf, was du sowieso für deinen Job machst. Und ich garantiere dir, da fallen irgendwelche Sätze. Das kann auch ein Handwerker machen, der was einbaut, wenn er sagt, guck mal, das hier ist doch Fusch. Gibt es ja auch 1000 TikTok-Videos, das ist doch Fusch, wie die das gebaut haben. Ich zeige euch mal, wie das richtig geht. Und dann kommt ein Zeitraffer oder so. Das heißt, du musst nicht mehr machen, als du sowieso machst, sondern du tust, was du tust und nimmst das auf. Und das habe ich gemacht. Ich habe meinen Unterricht aufgenommen und habe halt dadurch diese YouTube-Videos gemacht. So, und da geht seine Content-Strategie nämlich gleich weiter. Auch alles von ihm, ich habe mir da nichts selber ausgedacht. Jetzt hast du diesen großen, ich sag mal, dieses große Brot, Content-Brot auf YouTube. Das geht ja manchmal, also manche meiner Videos sind ja auch 20, 30, 45 Minuten lang oder so, weil ich einfach die komplette Stunde nehme. Ich habe mir auch keine Gedanken gemacht, das habe ich auch durch ihn gelernt. Mach einfach. Also frag, es muss nicht perfekt sein, fang einfach an, das wird durch einen Prozess besser. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe das einfach hochgeladen. Ich habe auch mal ein Video zum Beispiel nur mit meinem Handy, als ich noch keine gute Kamera hatte, habe ich einfach mit meinem Handy das Video aufgenommen. Also seine Hilfe. Und jetzt hast du das große Video und jetzt schneidest du das Brot in ganz viele Scheiben und die kannst du dann auf Social Media verteilen. Und das sind die Videos, die auch dich angezogen haben auf TikTok, indem ich einfach, ich habe wirklich im Prinzip diese 40 Minuten Videos auf YouTube in eine Minute Segmente, weil das war das Längste, was man auf YouTube, auf TikTok damals hochladen konnte.
Ja.
So, und das habe ich einfach geschnitten. Und dann habe ich das jeden Tag, habe manchmal bis zu 7 Posts am Tag gemacht zu der Zeit, weil ich auch noch nicht so viele Schüler hatte. Ich hatte auch die Zeit dazu. Und dann ist das gewachsen. Und auf Instagram habe ich das gemacht. Ich habe getwittert. Ich habe wirklich überall versucht. Und das hat dann wiederum natürlich den YouTube-Kanal befeuert, der dann dadurch gewachsen ist. Und das ist meine Geschichte. Aber jetzt kann ich dir noch eins verraten, was ich auch gemacht habe am Anfang. Die ersten Schüler, die ersten Videos, die ich davon hatte, das waren im Prinzip keine Schüler, die sich bei mir gemeldet haben. Da habe ich Leute angeschrieben, von denen ich wusste, dass die entweder Gitarre spielen oder also Bekannte oder so auch entfernt Bekannte, die mir so Instagram-Bekanntschaften oder so, dem man so folgt oder so, wo man weiß, die wollen gern spielen oder die haben sich mal eine Gitarre gekauft. Da habe ich ein paar Leute angeschrieben, habe gesagt, pass auf, folgender Deal. Ihr wisst, ich gebe Unterricht, ich unterrichte euch kostenlos, aber ich will das filmen. Ich brauche dir einen Start, um erstmal da reinzukommen. Und da haben ein paar Leute zugesagt und das waren meine allerersten Videos. Und diesen Menschen bin ich auch super dankbar, weil die haben diese ganze Maschine gestartet. Weil die gesagt haben, ey cool, ja, eine, mit der bin ich zur Schule gegangen, die, die spielt zum Beispiel eigentlich Klavier, aber ich hatte in den Fotos von, die machen wir Fotos hier von dem Sport und so, da stand noch eine Gitarre rum und dachte ich, ey, hier hast du nicht Interesse? Und die so, ja klar, lass uns eine Gitarrestunde, ich spiele nicht so gut, aber lass uns das machen. Und so hatte ich meine ersten YouTube-Videos und dadurch diese kleinen Videos auf TikTok.
Ja, super clever. Also ich meine, du sagst, klar, die Methode ist jetzt nicht von dir, aber ich finde, es ist nochmal das eine, so einen Ratschlag oder so ein System an die Hand zu bekommen und das andere, das dann auch in seinen eigenen Kontext umzusetzen. Also ich tue mich immer sehr schwer damit, zum Beispiel jetzt Leuten zu empfehlen, so und so kannst du dein Social-Media-Feed bestücken, wenn du jetzt Freelancer bist. Also generell Leuten zu empfehlen, wenn sie Freelancer sind, nimm Social Media. Es ist immer ein guter Tipp, aber zum Beispiel ein Programmierer muss ja auch erstmal wissen, was poste ich. So, ich kann jetzt hier, viele machen ja den Fehler auch, dass sie sagen, ich bin Programmierer und poste jetzt hier irgendwelche Lösungen, wie du Code sauberer schreibst oder sowas. Das interessiert halt den Endkunden am Ende nicht. Du musst halt auch deine Zielgruppe dann kennen. Ne? Aber das zu wissen, wie ich das in eine Content-Strategie umsetze, so wie du das gemacht hast, du hast das ja jetzt perfektioniert. Du hast ja wirklich, du hast keinen Mehraufwand, außer dass du das einmal schneiden und repurposen musst. Es gibt ja diesen schönen Begriff Content Repurposing, habe ich gerade gelernt von einem meiner letzten Gäste, der das als Dienstleistung anbietet. Also sprich, du, dein nächster Schritt wäre jetzt zum Beispiel zu so jemandem zu gehen und zu sagen, mach, ich habe hier, hier ist mein Material, mach für mich. Also wenn du dann irgendwann nicht mehr die Zeit hast und sagst, ich kann hier eigentlich nur noch Unterricht geben, ich schaffe es aber nicht mehr, meine Stunden zu machen, dann könntest du dir quasi so jemanden suchen und der macht das dann halt für dich alles. Ne? Aber das hast du ja wirklich perfektioniert und ich finde, das muss man dann auch würdigen, dass man sowas dann auch in eine Strategie umsetzt, die dann auch so funktioniert, weil das muss man ja erstmal für sich überhaupt überlegen, wo findet das Anwendung, dieses System.
Ich muss aber sagen, ich habe ja gesagt, ich habe jahrelang den ganzen Content von Gary Vaynerchuk konsumiert, auch wegen den Bands. Und der hat halt auch eine Art, die mich persönlich anspricht. Ja, der ist ja auch so ein bisschen hippelig wie ich und spricht immer ein bisschen laut. So, vielleicht sind wir da irgendwie auf einer Wellenlänge einfach. Ja. Und dadurch, dass ich einfach so viel, auch manchmal nebenbei, wie man das so macht, während ich abwasche, lasse ich das einfach laufen.
Kamera zu warm, abkühlen lassen.
Man sieht es vielleicht auf den Videos jetzt hier auch. Also, ja, geil. Beide schon gut am Schwitzen.
Interessant, hatte ich auch noch nicht. Naja. Dann hört doch der Ton auf. Aber wir haben ja dann zur Not noch hier das Video.
Achso, kannst du jetzt quasi nicht mehr dein Video verwenden?
Ach, alles gut, das kriege ich mal alles hin. Kein Spaß.
Okay, sehr gut. Also wir machen einfach weiter.
Wir machen genauso weiter. Okay. Was ich sagen wollte, ich habe so viel von dem konsumiert und der hat eine Art zu reden, mich auch wirklich zu motivieren. Also der schafft das, das so zu erklären, dass ich sage, ja, ich kann das auch machen. Gerade durch solche Sachen wie, es muss nicht perfekt sein. Der zeigt dann auch Videos zum Beispiel, wie er angefangen hat, ohne Licht, ohne alles. Er sagt, das ist zum Beispiel auch eine seiner Thesen, die ich gefressen habe, sagt, es kommt nicht auf die Qualität des Videos an, im Sinne von, ob das Licht stimmt, ob das Bild perfekt im goldenen Schnitt ist und ob die Farben perfekt Color Grading ist oder was weiß ich. Er sagt, das Allerwichtigste ist, dass der Inhalt irgendwie connected, dass der ankommt, dass da ein Mehrwert, sagen heute die Marketing-Leute, drin ist, ja, dass da was für den Menschen drin ist. Das ist Punkt 1, wo ich sage, okay, wenn das das Einzige ist, dann, so viel Selbstbewusstsein habe ich, dann kann ich das, ja. Deshalb habe ich mich auch getraut, einfach mit meinem Handy das aufzunehmen und das wackelt. Ich habe das auf den Tisch gelegt und weil ich mit dem Fuß immer aufgetreten habe, habe ich so ein Stück eingespielt, hat das gewackelt und das ist immer noch auf YouTube, aber das ist mir egal, weil das war halt die Evolution, die zu dem geführt hat, was ich jetzt mache. Ja? Das ist eine Sache, es ist egal, das nimmt einfach diesen Druck raus, weil ich glaube, die meisten, die versuchen, egal was es ist, da reicht schon ein Instagram-Foto zu machen, ist dieser, das ist noch nicht gut genug. Und da ist der Winkel nicht und das Licht und hier, geh mal hier rüber und diese 1000 Versuche, die dann auch von der Zeit her, ja, gerade als Unternehmer und als Freelancer wissen wir ja, Zeit ist Geld, wir wollen ja was machen, was sinnvoll ist. Das ist das eine. Und das zweite, was ganz wichtig ist, was durch die vielen, ich habe alle seine Vorträge damals gehört in den ganzen Jahren und so, was richtig eingebrannt ist, du bist genauso richtig, wie du bist. Und so sollst du auch sein. Das bringt dir die Kunden. Zum Beispiel, Du sollst einfach, egal wie du bist, mit all deinen Stärken und mit deinen Schwächen dich genauso präsentieren. Du sollst dich nicht verstellen. Und das zieht genau die Leute an, die auf deiner Wellenlänge sind. Beispiel. Ich höre ganz oft von Leuten, du sprichst zu schnell, du bist mir zu hibbelig und so. Cool. Mhm. Es ist gut, dass die das vorher im YouTube-Video schon sehen, weil dann nehmen die keinen Unterricht und sagen dann, oh nee, bei dem Typ kann ich nicht lernen, weil der spricht ja zu schnell, da komme ich gar nicht hinterher. Mhm. Es melden sich nur die, die das YouTube-Video sehen, sagen, oh ja, das spricht mich an, weil ich nicht versuche, anders zu sein. Ne? Und klar, die einen stößt es ab und die anderen macht es aber genau an. Er macht das so schön, ein Beispiel, er sagt, wenn du in New York ein Klempner bist, ja, das ist ein Beispiel, hat sich eingebrannt, weil es so cool war, und du bist New York Jets Fans, was ist das, Football-Verein oder so, ja? Dann sollst du darüber sprechen, dann sollst du einen Klempner-Podcast machen und dich mit deinen Kumpels bei einem Bier hinsetzen und über deine Lieblings-Football-Mannschaft sprechen. Mhm. Und wenn jetzt jemand sagt, naja, aber alle, die den Football-Verein hassen, die buchen dich ja nicht. Er sagt, ja, aber umgedreht buchen dich alle, die sagen, das ist mein Klempner, weil das ist auch mein Verein. Ja. So, und diese Erleichterung zu sagen, ey, ich präsentiere mich, wie ich bin, mit allen Fehlern, aber halt auch mit allen Stärken. Und jeder kann ja frei wählen, ob er sich das Zeug reinzieht oder ob er dann Unterricht bei mir nimmt. Und das sind diese zwei Bausteine von ihm, dieses, es kommt auf den Inhalt an und sei einfach du selbst. Es ist vollkommen egal, auch wie das aussieht. Die meisten versuchen ja zum Beispiel, die anderen YouTuber zu imitieren. So, muss ich noch lila einen Hintergrund haben und einen Sternenhimmel?
Ein Ringlicht brauchst du noch.
Genau. Nee, brauche ich nicht. Ja, sondern das erkennen Leute schon als meinen Hintergrund. Ja, also sagen schon, oh, das sieht ja aus wie auf YouTube. Ja, weil das ist mein
Das IKEA-Regal hast du jetzt nicht, das klassische, aber... Ja, zwei Gedanken dazu. Also zum einen finde ich, das spiegelt nochmal schön diese Wichtigkeit von sich eine Nische suchen wieder. Weil wenn du als Freelancer startest und sagst, ich bin Grafikdesigner und jeder, der ein Grafikdesign braucht, was ja theoretisch von der Imbissbude bis zum Autohersteller alles ist, der ist mein Kunde. Das ist halt, dann sprichst du alle an und irgendwie auch keinen. Aber wenn du halt sagst, ich bin der Grafikdesigner für nachhaltige Unternehmen im Bereich Food oder sowas zum Beispiel, dann ist es schon mal ganz anders, wie du Kunden anlocken kannst und auch ansprechen kannst. Du kannst ganz anders auf Kunden zugehen. Du kannst dir überlegen, wo sind diese Kunden vertreten. Das kannst du ja nicht, wenn du sagst, ich spreche theoretisch jeden Kunden an. Dann kannst du eine Google-Anzeige schalten und weißt gar nicht, was du da jetzt in den Anzeigenkriterien reinschreiben musst und so weiter. Und der zweite Gedanke, ich bin ja selber sozusagen in der Zielgruppe und selber Kunde bei dir. Und für mich war es ein großer Aspekt, bevor ich mir einen Gitarrenlehrer suche, zu wissen, wie sieht der Unterricht aus. Und so geht es, glaube ich, auch vielen Kunden, wenn die sich jetzt einen Dienstleister suchen. Die wollen oft wissen, wie sieht dann die Zusammenarbeit aus, weil wir kaufen am Ende bei Menschen und nicht bei Marken oder bei Logos und so weiter. Und das war für mich ein sehr, sehr großer Grund, warum ich bei dir sozusagen letztlich angefragt habe, weil ich wusste, was mich erwartet, weil ich für mich gesagt habe, mit dieser Art komme ich sehr gut klar, das ist für mich ein gutes Pensum, das ist eine gute, du sprichst nicht zu schnell, beziehungsweise sprichst genau so, wie ich es in einem Unterricht dann erwarten würde, geht ja nun auch nach Stunden. Ja. Wenn jemand dann so sehr langsam redet, dann ist es vielleicht auch nicht so optimal. Genau, deswegen ist es für mich sozusagen genau richtig gewesen und so geht es vielen Kunden. Was man als Freelancer da mitnehmen kann, ist, schaff es in irgendeiner Weise, deine Dienstleistung für andere greifbarer zu machen, weil du dann eher von Leuten gefunden wirst, die dann auch mit denen du selber auch auf einer Wellenlänge bist. Ne?
Absolut. Wir hatten mal mit unserer Band den Ansatz, und das war auch eine Zeit, das steht, glaube ich, hier hinten auf diesem einen Plakat sogar drauf, von Elvis bis Eminem. Ja?
Ja.
Und dann haben wir uns einen Bandcoach mal eingekauft. Wir als Musiker willst du dich auch weiter, das ist wie in jedem Business. Ja? Du suchst Leute von außen, die dir Ratschlag geben. Und das war eines der ersten Dinge, der gesagt hat, okay, die Idee ist zwar gut, ihr wollt ja überall spielen. Ey, da können wir auf jedem Fest spielen. Wir machen von Elvis bis Eminem. Wir kommen riesig. Der hat gesagt, pass auf. Also, dann kommt der Elvis-Fan, steht vor der Bühne, spielt den Elvis-Song. Dann ist er glücklich. Und wenn danach der Eminem-Song kommt, ist er unglücklich. Weil, das will er gar nicht hören.
Ja.
So, ihr könnt den ja jetzt nicht plötzlich konvertieren in eurem Programm zu dieser anderen Musik oder so. Und da hat er den Satz gesagt, wer alle glücklich machen will, macht viele unglücklich.
Und das ist im Prinzip das ist sehr ähnlich wie diese Aussage im Branding. Ne? Dass, was man eben nicht alle ansprechen soll. Und
genau.
Ja, wenn du immer nur versuchst, allen sozusagen zu gefallen, dann ist es halt am Ende nie authentisch und auch nie. Und ich finde es auch immer interessant, wenn Leute dann sagen, ich gehe in die Selbstständigkeit, weil mich mein Chef oder mein Umfeld in der Firma so genervt hat. Und die gehen los und rennen als allererstes auf Kunden zu, die sie überhaupt nicht, mit denen sie überhaupt nicht auf einer Wellenlänge sind, aber weil sie sagen, ich brauche jetzt Aufträge, ich brauche jetzt erstmal Aufträge. So, dann bist du ja genau in das, nur der Unterschied ist, jetzt kriegst du keine Urlaubstage, jetzt kriegst du kein Ding, also du hast deine Situation verschlimmert. Statt sich von vornherein so auszurichten, dass du halt Kunden gewinnst, die nach deinen Vorstellungen sind, weil das ist ja für viele, habe ich gerade jetzt wieder, ist gerade so eine Studie rausgekommen, warum sind Leute selbstständig und so weiter. Hauptgrund ist halt Freiheit und Einteilung der eigenen Zeit und so weiter. Und wenn du dann Leute hast, die dir da die ganze Zeit reinreden, viel Spaß.
Du sprichst da was Gutes an. Das ist eine Lektion, die habe ich von Tim Ferriss gelernt, hier auf vier Woche und so.
Ja, ja.
Der hat nämlich seinen Kunden gekündigt. Die, die er nicht mochte, die ihn zu viel Arbeit, die zu gestresst haben und so. Und das würde man ja niemals sagen. Du kannst doch nicht deinen Kunden kündigen, das sind nur deine Einnahmen. Aber die Frage ist, was ist dein Ziel? Und wenn du, wie du gerade sagst, wenn Leute selbstständig werden, weil sie einfach, ey, ich will in Ruhe arbeiten, ich will so eine Zufriedenheit, ich will das, vielleicht hat man ja auch einen Stil, etwas zu machen. Und wenn dich dein Chef genervt hat, der gesagt hat, so geht das aber gar nicht, das musst du ganz anders machen. Wenn du jetzt so einen Kunden neben dir stehen hast, quasi dein neuer Chef dann ja ist, weil er dich ja gerade beauftragt, dann wolltest du das ja eigentlich nicht. Und ich mache das sehr sanft. Ich sage natürlich nicht, ich unterrichte dich nicht mehr, du bist gekündigt, sondern dann ist halt einfach momentan kein Platz oder dann hat sich der Preis erhöht oder irgend sowas, ja.
Weiß ich Bescheid, wenn dann mal bei dir keine Slots mehr frei sind. Dann.
Richtig. Ja, einfach, weil es gibt halt Schüler, nicht weil ich böse bin oder so, ja.
Ja.
Aber das zerrt dann an einem. Die wollen vielleicht noch mehr und dann sollst du noch. Also ich schicke ja alles. Es ist ja so, du weißt das ja, ich schicke hinterher noch was, ich suche Sachen noch raus, ich bereite vor, ich bereite nach, das ist überhaupt kein Problem. Aber manche, also ich gebe mal ein simples Beispiel. Wenn jemand überhaupt nichts übt, gar nichts. Ja. Oh, das klingelt, darf ich mal rangehen?
Klar.
So. Also, wenn ein Schüler gar nichts macht, null, dann ist die Stunde, dann dauert, die zieht die sich ja. Weil du arbeitest wieder dasselbe nochmal. Es ist nicht, wenn einer keine Zeit hatte, wenn einer das nicht verstanden hat, kein Problem. Aber wenn er einfach seit 3 Wochen nicht übt und dann vielleicht den Unterricht immer verschiebt, immer sagt, ja, können wir mal noch eine Woche schieben, noch eine Woche, noch eine Woche. Jetzt bin ich so gerannt. dann sage ich irgendwann, pass auf, vielleicht ist das nicht oder lass uns mal nach dem Sommer gucken und so. Und dann melden die sich meist eh nicht mehr.
Ja, ja. Ja, ich meine, das ist eine Freiheit, die man halt hat als jemand, der selbstständig ist. Und ich finde, die sollte man auch wahrnehmen. Natürlich muss man halt gucken, wo man sie dann wahrnimmt und dass man selber so seine eigenen Grenzen kennt und weiß, wann ist Schluss mit einem Kunden. Gerade auch so, wann ist Kulanz ausgereizt. Es gibt ja auch so Kunden, die dann immer noch Dinge wollen, die nicht bezahlt sind und so weiter. Das ist ein ganz anderes Thema nochmal. Ne? Da kann man auch nochmal Stunden drüber sprechen.
Oder ich habe noch ein anderes Beispiel. Wenn jetzt zum Beispiel, das muss ich erst lernen, so ganz junge Kinder ist nicht so mein Ding. Einfach aus dem Grund, wenn die eigentlich gar nicht so richtig wollen. Also das hatte ich in einem
Die Eltern
zum Beispiel.
Ne?
Ja, und die sagen, oh, das ist doof, warum muss ich das spielen? Da bin ich einfach von meiner Art der falsche Typ, weil ich bin nicht der, der sagt, ich dachte, du wolltest das lernen. Also ich kann dir nicht sagen, warum du das spielen musst, weil wir üben wollen. Also zu mir kommen ja Leute, wie du zum Beispiel, die wollen das, die wissen auch, was sie wollen. Die sagen, ey, ich finde John Mayer geil oder was auch immer. Und das will ich drauf haben und kannst du mir das zeigen? Und das merken die auch. Und so entsteht ja eine Interaktion. Ich will aber niemanden schieben. Also ich bin der Erste, der sagen würde, gerade wenn es jetzt in der Musikschule ist, wenn du keinen Bock hast, wir müssen uns hier nicht treffen. Also nicht wegen mir.
Ja, voll. Sebastian, ich habe zum Abschluss einer Folge immer eine Frage, die kriegt jeder Gast gestellt. Ist ganz schön, da kann man am Ende ein bisschen vergleichen, wie sich diese Antworten so unterscheiden bei Leuten. Und die Frage stelle ich dir jetzt auch. Was ist dein ultimativer Tipp, wenn du jetzt dein ganzes Wissen, und ich meine, du liest ja viel, du beschäftigst dich sehr viel mit diesen Themen, wenn du dein ganzes Wissen zum Thema Selbstständigkeit jetzt auf einen einzigen Tipp beschränken müsstest, den du Freelancern jetzt mit auf den Weg geben müsstest, so dein ultimativer Tipp?
Das ist eine sehr schwere Frage, hast du dir sehr gut überlegt.
Die Leute überlegen meistens auch im Moment. Kannst du gerne auch machen.
Ich habe, während du die Frage gestellt hast, überlegt. Und es gibt jetzt viel, was man da sagen könnte, alle möglichen kleinen Einzeltipps, aber wenn ich ganz, ganz genau drüber nachdenke, wenn ich mir überlege, was ist eigentlich das Wichtigste? Und wir hatten das schon so ein bisschen angesprochen, das klingt hier auch überall ein bisschen mit, in dem, was wir bisher besprochen haben, ist eigentlich die Frage, was willst du wirklich? Die zu beantworten, und die ist gar nicht so leicht, weil wir sind alle geblendet von dem, was unsere Eltern uns gesagt haben, was wir sollen wollen, was die Gesellschaft von uns will, was vielleicht der typische Berufsweg ist. Wir haben alle irgendwelche Ängste, Unsicherheiten, sind nicht, trauen uns das nicht zu oder was weiß ich. Man kann natürlich auch zu groß träumen, dass es eigentlich nicht möglich ist, überhaupt gar nicht dorthin zu kommen, sondern dieses, was, oder dass man geblendet, dass man denkt, man muss das erreichen, um einen Status zu schaffen oder Geld oder irgendwas. Und ich glaube, das ist die schwierigste Frage. Warum mache ich das eigentlich? Und wenn man es schafft, und die kann man vielleicht auch nicht, die kann man jetzt nicht in einer Sitzung beantworten, sondern die schält sich so mit der Zeit. Ja. Man probiert Dinge aus und dann findet man immer näher dran. Je näher man da nämlich drankommt, je mehr man darüber nachdenkt, auch in sich reinhört, warte mal, war das jetzt das, was ich wollte? Macht mir das wirklich Spaß? Oder gucke ich nur, wenn dann am Ende der Stunde das Geld rüberkommt oder so? Was ist das?
Ja.
Dass ich unterrichte, war ja auch kein Plan, aber das hat sich herausgestellt, dass mir das auch Spaß macht, dieses Vermitteln, ich finde das geil, wenn Leute besser werden. Okay, irgendwas mag ich anscheinend, wenn sich was entwickelt und so. Das ist auch noch nicht die ultimative Antwort. Und ich glaube, das rauszufinden, was man wirklich machen will, und dann, du hast das vorhin gesagt, reverse engineeren, also rückwärts überlegen, wie man dort hinkommt und was man vielleicht dafür nicht machen muss oder nicht mehr machen möchte. Und vielleicht ist man eigentlich dem schon näher, als man denkt, weil wenn man die Sachen, die sinnlos sind, einfach weglässt, dann näher da dran zu kommen und sich wirklich darauf zu konzentrieren, langfristig zu denken, langen Zeithorizont, ey, ich will in 20 Jahren so sein, aber nicht jetzt die. Der Weg dorthin soll trotzdem smooth und für mich angenehm sein und nicht hier einfach Hassel, Hassel, Hassel. Ja. So, ich denke, das ist eine große Frage, die viele vergessen zu stellen. Und da sollte man, das wäre mein ultimativer Tipp. Und das kann man schon mit 15 machen. Das kann man aber auf dem ganzen Lebensweg die ganze Zeit noch polieren und genauer herausfinden, denke ich.
Ja, ich glaube, es ist auch es gibt keine endgültige Antwort auf die Frage, weil sich vieles entwickelt. Ne? Also, dieses, was willst du wirklich, ist ja, also gerade auch, wenn wir jetzt im beruflichen Kontext gucken, das muss jetzt nicht in Stein gemeißelt sein. Wenn das für dich mit 15 Musik war, ist es vielleicht heute was ganz anderes. Das muss man halt für sich jemals immer wieder abfragen und immer wieder gucken, ist das eigentlich nur aktuell? Und was ich halt auch schwierig finde oder was diese Sache so kompliziert macht, abzugleichen, sind das wirklich Sachen, die man selber will oder sind das so Sachen, die einem Gesellschaft, weiß ich nicht, Umfeld, Eltern, was auch immer, in den Kopf gesetzt haben, aber die eigentlich gar nicht von einem selber kommen, weil das zu unterscheiden ist manchmal gar nicht so einfach. Das ist viel so äußerer Druck und äußere Erwartungen und Abgleichen mit Dingen und da muss man, deswegen, das ist immer so schön, diese Frage, die ich dann stelle, meistens kommt darauf eine Antwort, die jetzt vermeintlich erstmal einfach ist. Beispielsweise sagen viele, mach einfach machen, Dinge einfach machen. Ist jetzt auch erstmal so. Könnte auch ein Kalenderspruch oder so sein. Ist jetzt erstmal sehr simpel, aber ist natürlich, wenn man drüber nachdenkt, in vielerlei Hinsicht schon nicht so einfach. Ist leichter gesagt als getan. Und da ist dann mehr hinter. Meistens erklären die Gäste dann auch nochmal, wie du jetzt, was sie damit meinen. Aber das ist schon wenn man sein Wissen mal so auf eine Sache runterbricht, ist es oft eine vermeintlich einfache Sache, die aber viel, viel komplexer ist, wenn man sich näher damit befasst dann. Ne?
Ja. Stimme ich absolut überein.
Sehr gut. Sebastian, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Magst du nochmal sagen, wo findet man dich, wenn man jetzt mit dir arbeiten will, Unterricht nehmen will? Kann euch sehr empfehlen, wenn ihr Gitarre lernt, euch mit Sebastian, wenn noch Slots frei sind, auf jeden Fall in Verbindung zu sein.
Ihr braucht einfach meinen Namen, in irgendeine beliebige Suchmaschine eingeben oder Social Media Plattform Sebastian Bluschke und dann findet ihr mich schon.
Sehr gut, genau. Ich verlinke das alles in den Shownotes. Das heißt, wenn ihr euch auch den YouTube-Channel, ne, wenn ihr sagt, Unterricht ist mir jetzt gerade irgendwie zu teuer oder sowas, aber wollt einfach so ein bisschen den Inhalt mitnehmen. Ich meine, das ist ja vor allem auch Inhalte aus den Unterrichtsstunden. Da könnt ihr euch ein sehr gutes Bild machen. Verlinke ich alles in den Shownotes. Ja, vielen Dank nochmal, Sebastian. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, sehr gerne in unserer Facebook-Community Freelancer Kooperation und Austausch heißt sie. Über 10.000 Freelancerinnen und Freelancer dort könnt ihr euch könnt ihr einfach beitreten, euch vorstellen und dann Gleichgesinnte finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.
Ciao, ciao.